das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundestag die Sparpläne für das Gesundheitswesen beschlossen. Und kurz danach stimmte auch der Bundesrat zu, also die Länderkammer. Damit kann das Gesetz von Gesundheitsministerin Waken in Kraft treten. Für die Versicherten bedeutet das unter anderem höhere Zuzahlungen für Medikamente.
Draußen vor dem Bundestag Protest gegen das Sparprogramm bei den Krankenkassen. Unter den Demonstranten viele Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Unüberhörbar. Widerstand gegen das Sparpaket auch drinnen im Parlament. Das Vorhaben der schwarz-roten Regierung verteidigt Gesundheitsministerin Nina Waken.
Die beiden Leitlinien des Gesetzentwurfs wurden gewahrt, Effizienz und Evidenz. Oder einfacher gesagt, wir wollen künftig mit dem Geld auskommen, das wir haben und nur noch das bezahlen, was nutzt.
Die Debatte ist hitzig und emotional. Die Bundestagspräsidentin greift ein, droht der gesamten AfD-Fraktion mit Konsequenzen. Am Ende stimmt der Bundestag mit der Mehrheit von Union und SPD für das Sparpaket. Für die Versicherten heißt das, der Mindestbetrag für Medikamente steigt von 5 auf 7,50 Euro. Die kostenfreie Familienversicherung für Ehepartner wird eingeschränkt und die Beitragsbemessungsgrenze für Gutverdiener wird angehoben. Bis zuletzt hoch umstritten war die sinkende Finanzierung der Krankenhäuser, der höchste Ausgabeposten im Gesundheitssystem. Die Länder fürchten massenhafte Klinikschließungen. Einige wollten deswegen nachverhandeln.
Ich werde für das Saarland einen entsprechenden Vermittlungsausschuss beantragen, in dem wir dann die Zeit nutzen können, um noch an entscheidenden Stellen Verbesserungen herbeizuführen.
Am Ende lässt sich die Mehrheit der Länder überzeugen, nachdem der Bund in sprichwörtlich letzter Minute vor den Beratungen nachgebessert hatte. 500 Millionen Euro extra für die Kliniken und damit keine Nachverhandlungen im Vermittlungsausschuss. Damit kann das umstrittene Gesetz in Kraft treten.
Und trotz dieser Nachbesserung bedeuten die Sparpläne für Krankenhäuser weniger Geld. Belastet werden also nicht nur die Versicherten. Und auch bei der Pharmaindustrie wird gekürzt. Sie muss den gesetzlichen Kassen größere Rabatte einräumen. Beide Gruppen kritisieren das und sehen dadurch die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems bedroht.
Krebsbehandlungen wie hier gibt es im schwäbischen Ostalbkreis nicht mehr an 3 Standorten, sondern nur noch an diesem einen in Mutlangen. Mit solchen Behandlungsschwerpunkten sparen die 3 Kliniken etwa 9 Millionen Euro bisher. Der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb befürchtet, diese Einsparungen könnten durch das sogenannte Beitragsstabilisierungsgesetz aufgefressen werden.
Das, was jetzt aber mit dem Gesetz passiert, ist null strukturelle Reform, sondern es wird einfach schlechter bezahlt. Es wird mit dem Rasenmäher über die Erlöse der Kliniken drüber gegangen.
Durch das Gesetz wird für Kliniken etwa das Pflegebudget gedeckelt. Das heißt, Kosten für Pflegepersonal, die über das Budget hinausgehen, müssen die Krankenhäuser damit selbst tragen. Unmut gibt es auch beim Unternehmen Teva in Ulm, Hersteller der Marke Ratiopharm. Hier laufen etwa Schmerztabletten vom Band. Für Unternehmen wie dieses wird durch das Gesetz der sogenannte Herstellerabschlag erhöht, von bisher 7 auf 15,5%. Eine Art Rabatt, den die Hersteller den Krankenkassen gewähren müssen. Hier hat man Befürchtungen, dass das Gesetz den Standort Deutschland schwächen könnte.
Für Teva ist Deutschland nach wie vor einer der wichtigsten Standorte überhaupt und es wird auch so bleiben. Die Frage, die wir sich immer wieder stellen wird, wo fließen Investitionen hin? Und Investitionen fließen natürlich dorthin, wo die Rahmenbedingungen einfach stabil und auch zuträglich sind.
Weniger Investitionen der Pharmaindustrie in Deutschland und höhere Millionendefizite der Krankenhäuser. Das könnten die Auswirkungen sein, um die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren.
Und nachgefragt dazu bei Markus Preis. 500 Millionen Euro extra also für die Kliniken. Wie kam es denn auf diesen letzten Metern doch noch zu dieser Zusage, die die Einigung ja möglich gemacht hat?
Ja, das war ein regelrechtes Pokerspiel hier in den letzten 24 Stunden in Berlin, inklusive Gesprächsrunde des Kanzlers mit einigen Ministerpräsidenten. Die Länder, die haben ja Sorge, dass durch die Reform jetzt Kliniken pleite gehen. Sie wussten aber auch ganz genau, die Bundesregierung, die will diese Gesundheitsreform unbedingt noch heute vor der Sommerpause durchbringen. Und das ist natürlich die perfekte Konstellation, um noch ein bisschen was rauszuholen. Genauso ist es gekommen, rund 500 Millionen Euro mehr für Krankenhäuser und Unikliniken. Die Frage ist jetzt, wo kommt plötzlich dieses Geld her? Das Finanzministerium sagt, auf jeden Fall nicht aus dem Bundeshaushalt. Stattdessen soll die Gesundheitsministerin das Geld jetzt noch zusätzlich im Gesundheitssystem einsparen. Ob das klappt, ist offen, aber die Aussicht darauf hat zumindest der Mehrheit der Länder erstmal gereicht. Das zeigt, auch sie wollten letztlich einen politischen Erfolg, ein bisschen Ruhe über den Sommer. Ein Beteiligter sagte mir heute, es ist gut, dass es vorbei ist.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank dafür. Und außerdem hat der Bundestag beschlossen, die Befugnisse der Bundespolizei zu erweitern. Die ist vor allem an den Grenzen im Einsatz, außerdem auf Bahnhöfen und Flughäfen. Denn die übrigen Polizeiaufgaben sind Ländersache. Die Reform sieht unter anderem vor, dass die Bundespolizei Überwachungskameras mit Gesichtserkennung und künstlicher Intelligenz koppeln darf. Die soll automatisch Alarm auslösen, wenn sich eine Situation verdächtig entwickelt.
Biometrische Gesichtserkennung. Am Berliner Südkreuz wurde das schon vor Jahren ausprobiert. Derzeit testet Hessen im Frankfurter Bahnhofsviertel einen solchen Live-Abgleich von Überwachungsbildern. Es geht darum, etwa Terrorverdächtige oder Vermisste zu finden. Nun soll die Bundespolizei die rechtliche Befugnis dafür bekommen. Und so könnte aus dem Pilotprojekt am Südkreuz Alltag werden.
Die künstliche Intelligenz mit biometrischer Detektion in Echtzeit, die schafft es doch, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit ist an den Bahnhöfen.
Die Fraktionen von CDU, CSU und SPD hatten sich erst am Dienstag darauf geeinigt. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung war eine solche Regelung noch nicht drin. Neu hinzugekommen ist auch die Möglichkeit, mittels künstlicher Intelligenz verdächtige Bewegungen, die etwa auf eine Schlägerei hindeuten, zu erkennen. Für die Linke ist das ein autoritärer Staatsumbau.
Biometrische Echtzeitüberwachung, KI-Kameras, die Live-Gesichter scannen, flächendeckende Überwachung wird für Millionen zum Normalzustand.
Weitere neue Befugnisse für die Bundespolizei sind die Überwachung von Telekommunikation, das heißt das Abhören von Telefonaten oder Mitlesen von Nachrichten, etwa von Schleusern, der Erlass von Aufenthaltsverboten, zum Beispiel gegenüber Fußball-Hooligans, sowie die Überwachung mit Hilfe von Drohnen. Außerdem darf die Bundespolizei künftig fremde Drohnen mit technischen Mitteln abwehren. Das heißt im Zweifel auch abschießen.
Beschlossen wurde heute auch noch das Gebäudeenergiegesetz. Es nimmt einen Teil der Regelungen zurück, die die Ampelregierung beschlossen hatte. Hausbesitzer können auch künftig unbegrenzt Heizkessel für Öl und Gas einbauen. Vermieter müssen sich dann allerdings an den absehbar steigenden Kosten für CO2 und Gasnetze beteiligen und können diese nicht einfach an ihre Mieter weiterreichen. Der regierende Bürgermeister von Berlin-Wegner zieht seine Spitzenkandidatur für die Wahl des Abgeordnetenhauses im September zurück. Bis dahin will der CDU-Politiker aber Regierungschef bleiben. Er zieht damit die Konsequenzen aus falschen Angaben über sein Krisenmanagement nach dem großen Stromausfall im Januar in Berlin. Neuer Spitzenkandidat solle Finanzsenator Evers werden, bestätigte soeben CDU-Fraktionschef Stettner. Immer wieder gab es Forderungen an Wegner, auf sein Amt zu verzichten, auch aus der eigenen Partei.
Kai Wegner heute Mittag. Ein schöner Termin, sagt er dann auch vor der queeren Community der Hauptstadt und hisst die Regenbogenfahne. Aber auch hier heute vor allem Fragen zu seiner Person und ob er denn weitermacht. Wenig später seine Antwort auf der Pressekonferenz, kurzfristig anberaumt. Ja, er bleibe Regierungschef, aber er werde nicht mehr der Spitzenkandidat seiner Partei sein für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und demnächst werde er auch den Parteivorsitz abgeben.
Ich kriege es nicht mehr hin, Botschaften zu senden, weil eine andere Debatte alles überlagert. Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und ja, glauben Sie es mir, ich ärgere mich am meisten darüber. Und das war auch Mist. Und deswegen habe ich mich auch bei den Berlinerinnen und Berlinern entschuldigt.
Dennoch, seit Monaten rumort es in der Partei. Wegen Wegners Aussagen zu seinem Krisenmanagement beim Anschlag auf das Berliner Stromnetz. Falsche Angaben von ihm zu Textnachrichten und dienstlichen Telefonaten. Auch hatte er nicht erwähnt, dass er am ersten Tag des Blackouts Tennis gespielt hatte. Rücktrittsforderungen jetzt aus den eigenen Reihen. Zumal die Berliner CDU in den Umfragen seit der letzten Wahl deutlich verloren hat.
Natürlich wird egal, wer nun diese Rolle übernimmt, auch mit diesem Makel, den eben der Rückzug Kai Wegners von der Spitzenkandidatur hinterlässt, leben müssen. Das ist ein sehr schwieriger Wahlkampf für die Berliner CDU.
Am Abend treffen der CDU-Kreisvorsitzenden. Gerade haben sie sich auf den Berliner Finanzsenator Stefan Evers als Nachfolger von Wegner geeinigt. Jetzt muss noch der Landesvorstand zustimmen.
Es ist ein ganz besonderer Umzug für Bundespräsident Steinmeier. Schreibtische, Regale, Computer, Büropflanzen und auch 900 Umzugskartons wurden im Schloss Bellevue und dem Bundespräsidialamt zusammengepackt. Der Grund? Beide Gebäude werden saniert. Für Steinmeier heißt das, neues Büro am neuen Dienstsitz am Spreebogen in Berlin-Moabit. Und wo der Bundespräsident arbeitet, wird seine Standarte gehisst.
Um kurz vor 10:30 heute Vormittag ist alles gerichtet. Sebastian Mäder hisst zum ersten Mal die Standarte des Bundespräsidenten am neuen Berliner Amtssitz. Das wird nun für ihn regelmäßiger Teil seiner Arbeit im neuen Bundespräsidialamt.
Jetzt, wo es so windig ist, sollte man jeden zweiten, dritten Tag mal hochgehen und gucken, ob die Ecken noch da sind.
Das neue Präsidialamt mit bunter Fassade liegt neben dem Berliner Hauptbahnhof und gegenüber vom Kanzleramt. Der Bau hat rund 200 Millionen Euro gekostet. Zunächst zieht Bundespräsident Steinmeier ins neue Haus. Seine Amtszeit endet im kommenden Jahr.
So, herzlich willkommen am Amtssitz am Spreebogen. Kommen Sie hinein.
Das neue Haus setzt innen auf klare Linien. Es ist bewusst nüchterner gehalten als Schloss Bellevue. Ein weiter Blick auf Berlin, aber kein Prunk und keine alte Kunst.
Die Wände sehen noch relativ kahl aus. Es kommen noch an einige wenige ausgesuchte Wände kommt noch moderne Kunst.
Das Herzstück im 6. Stock, der neue große Saal.
Die Ernennung und Entlassung von Kanzlern, Ministern und Richtern, Bundesverfassungsrichtern, die werden hier stattfinden.
Der alte Amtssitz am Schloss Bellevue ist damit vorerst Geschichte. Das Schloss muss saniert werden. 8 Jahre soll das dauern, bevor das Staatsoberhaupt wieder einziehen kann. 600 Millionen Euro Kosten sind geplant.
Es bestehe eine Suchtgefahr für Kinder und Jugendliche. Deshalb hat die EU-Kommission den Meta-Konzern aufgefordert, seine Plattformen Instagram und Facebook zu verändern. Minderjährige seien nicht genügend geschützt, heißt es aus Brüssel. Meta soll nun die automatische Wiedergabe von immer mehr Videos deaktivieren und verpflichtende Pausen einführen. Außerdem solle der Algorithmus weniger stark darauf reagieren, was Nutzerinnen und Nutzer zuletzt angesehen haben. Im Süden Spaniens sind 12 Menschen bei einem Waldbrand ums Leben gekommen. Viele starben in ihren Autos, als sie versuchten, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. 23 Personen werden noch immer vermisst. Südeuropa kämpft derzeit mit den Folgen einer Hitzewelle. Auch in Portugal und Frankreich gibt es immer wieder Brände. Das verheerende Feuer in Spanien wütet in der Region Andalusien in der Nähe des Ortes Los Galados.
Seit gestern Abend kämpft die Feuerwehr ununterbrochen gegen die Flammen. Ein schwieriger Einsatz. Wind facht das Feuer an in den trockenen Hügeln im Hinterland der Mittelmeerküste. Rund 1000 Menschen müssen die Gegend um den Ort Los Gallardos in der Nacht verlassen. Mindestens 12 sterben, einige womöglich, weil sie eine falsche Fluchtroute wählen. Betroffen offenbar viele britische und belgische Touristen. Nach weiteren Menschen wird noch gesucht. Wir suchen ein Paar, das in der Nähe lebt. Ihre Tochter ist in England und versucht, sie zu erreichen, aber sie antworten nicht. Ein verheerendes Feuer. In Andalusien gab es bisher keinen Brand in der Natur mit so vielen Todesfällen. Es ist entsetzlich, nicht nur für die Natur hier, auch wegen der Toten. Alles furchtbar. Unklar ist die Brandursache. Dass das Feuer sich so schnell ausbreitete, hat Gründe. Wir hatten in diesem Winter viel Regen und im Frühling deshalb ein starkes Wachstum. In den Hitzewellen sind Büsche und Unterholz dann ausgetrocknet und wurden zu idealem Brennmaterial. Jetzt schon. Dabei haben wir den Sommer noch vor uns. Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle. Die Löscharbeiten bleiben schwierig.
Frankreich hat als erste Mannschaft das Halbfinale bei der Fußball-WM erreicht. Die Franzosen besiegten Marokko mit 2:0. Stürmerstar Mbappé traf in der 60. Minute zur Führung und erzielte damit sein 8. Turniertor. Dembélé legte kurz darauf zum Endstand nach. Halbfinalgegner wird dann Spanien oder Belgien. Die beiden treffen heute Abend aufeinander. wird er der erste deutsche Wimbledon-Sieger seit 35 Jahren. Die Chance jedenfalls hat Alexander Zverev, denn er steht im Finale des wohl berühmtesten Tennisturniers der Welt. Im Halbfinale schlug der Hamburger den Engländer Arthur Ferry in 3 Sätzen mit 7:6, 6:2 und 6:4.
Es ist ein beinahe zurückhaltender Jubel von Alexander Zverev. Dabei gelingt dem Deutschen mit dem Finaleinzug in Wimbledon Historisches. Das Match gegen den unweit der prestigeträchtigen Anlage aufgewachsenen Arthur Ferry war nur im ersten Satz spannend. Der Brite, als klarer Außenseiter zu Beginn mutig, zwingt Alexander Zverev in den Tiebreak, den der Hamburger aber deutlich mit 7:0 für sich entscheidet. Danach schlägt endgültig die Stunde des amtierenden French Open-Siegers Zverev. Insbesondere sein Spielwitz und seine krachende Vorhand sind es, denen Ferry immer weniger entgegenzusetzen hat. Während der Brite immer häufiger mit sich hadert, geht der zweite Satz mit 6:2 an den immer souveräner aufspielenden Deutschen. Nach 2 Stunden 13 Minuten verwandelt Alexander Zverev seinen ersten Matchball und zieht als 5. deutscher Spieler in ein Finale von Wimbledon ein.
Und inzwischen steht auch Zverevs Finalgegner fest. Titelverteidiger Jannik Sinner setzte sich am Abend gegen Novak Djokovic durch. Und zwar mit 6:4, 6:4 und 6:4. Damit die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 11. Juli.
Am heißesten wird es unter Einfluss des Hochs am Wochenende im Südwesten. In den Norden und Osten strömt weiter feuchte Luft, in der sich in der Nacht ein paar Wolken bilden, örtlich auch Nebel, sonst ist es klar. Am Tag viel Sonne, sie scheint in der Südwesthälfte ungestört, über die Nordosthälfte ziehen mitunter ein paar Wolken, im Osten hier und da größere Quellwolken. In der Nacht 20 bis 10 Grad, am Tag wird es sehr warm bis heiß, an den Küsten ist es bei Seewind weniger warm. Am Sonntag ähnliches Wetter wie morgen, wieder ist es im Osten wolkiger. Am Montag ist es häufig sonnig, im Norden und Osten kompaktere Wolken, einzelne Schauer oder Gewitter. Auch am Dienstag viel Sonne, vor allem im Süden ein paar Wolkenfelder, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter bis 38 Grad.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, mit welcher Bilanz die Bundesregierung nun in die Sommerpause geht. Und wir sind mit dabei, wenn die Kultband BAP ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.